Hallo Welt! Das Thema der Woche. Unsere spielerische Frühsozialisation. Bereits früh in unserer spielerischen Biografie zeichneten sich Tendenzen ab, die sich bis heute fortführen. Von den ersten Spielen und Plattformen über die soziale Relevanz digitaler Spiele in der Jugend bis hin zu unserer gegenwärtigen Involvierung in die Spielkultur sprechen wir vermittels reichhaltiger Anekdoten über unsere spielerische Sozialisation. Außerdem geht es in der Presseschau um die Ankündigung der Nintendo Switch Lite und um die heile Arbeitswelt des Grinds. Das und vieles mehr hört ihr im Pixel-Diskurs-Podcast, Episode 148, mit
Natascha Baldo
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixel-Diskurs-Podcast für euch da. Natascha, ich bin sehr froh, dass du heile zurückgekehrt bist.
Ich auch. Ja, ich auch.
Du warst auf einem Festival, ne?
Ja, ich war in Pineda de Mar bei Barcelona auf einem einwöchigen Festival am Strand. Es war ein Traum. Ich besuche dieses Festival jedes Jahr und bin auch immer noch sehr traurig, dass ich nicht mehr da bin. Und ja,
Was ist das für ein Festival, wenn ich fragen darf?
Das Festival heißt Psychobilly Meeting und genau das ist es auch. Es ist ein Musikfestival, auf dem vorrangig Psychobilly-Bands spielen aus aller Welt.
Und jetzt aber so ein kleines informatives Segment am Anfang, ne? Was ist Psychobilly?
War mir so klar.
Also sagen wir es mal so, ungefähre Vorstellung, die ich habe, ist natürlich, also klar, ich kenne natürlich die Rockabilly-Szene und Psychobilly ist so ein bisschen das, was Waluigi für, oder Wario für Mario ist.
Das ist ja, kann man das so beschreiben? Das kommt sehr gut hin, ja. Das ist halt, Baseline ist es schon eher die Rockabilly-Musik, aber halt ein bisschen härter, also mit mehr Punk-Einflüssen und so und auch ein bisschen gruseliger, so.
Also die Themen sind finstere, die Musik
ja,
ist
meistens,
härter.
Ja, aber halt auch mit Kontrabass und so und sehr tanzbar und sehr schön. Sind auch nicht alle finster. Also mein Highlight des Festivals war, wie immer, wenn er irgendwo spielt, King Kurt. King Kurt ist eine tolle Band, sehr spaßig. Man sieht einfach schon immer, dass King Kurt spielt, wenn viele dicke, betrunkene Männer in Kleidern und Baströckchen sich in der Menge tummeln. Dann weiß man schon, wo die hinwollen. Und das war mal wieder großartig. Ich hatte sehr viel Spaß mit meiner Nessie und wir haben es dann tatsächlich ausgehalten, zivil und human zu sein, so bis zum dritten, vierten Song. Ja, dann nicht mehr, dann sind wir da irgendwie sind wir so ein bisschen eskaliert und haben uns da dann rumgeprügelt mit diesen dicken Männern in den Kleidchen. Am nächsten Tag tat uns alles weh, wir waren so semi-verletzt, aber es war ganz toll.
Pogo getanzt, meinst du jetzt? Wenn du sagst, rumgeprügelt.
Ja. Ja.
Oder hat eine Schlägerei angefangen?
Nein. Also, ja, das, man kann es so nennen.
Wirklich? Mhm. Eine Schlägerei angefangen?
Nein. Aber man tanzt ja da ein bisschen anders.
Ja.
Nicht?
Ja. Ja. Ich habe tatsächlich auch, bei dem letzten Konzert von meiner Band hatte ich so eine Situation, dass ich tatsächlich, es brach dann so relativ bald auch so ein Pogo-Pulk aus und es war ein relativ kleines Establishment, in dem wir gespielt haben und ich sah dann, wie eine mir sehr kostbare Person recht weit vorne stand und so einen Ellenbogen ins Gesicht gekriegt hat und
ja.
Wir waren natürlich gerade dann dabei zu spielen, da kannst du natürlich auch nichts machen, ja, es hat mir ein bisschen leid getan, aber zugleich habe ich auch gleichzeitig den Pogo-Tanz immer sehr geliebt.
Ja, wir haben uns das ja auch ausgesucht.
Es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal Pogo getanzt habe, glaube ich.
Ja, wir machen das, also ich mache das eigentlich auch selten, einfach allein, weil ich sehr klein bin und doch relativ schmal und mich dann meistens so auf, also mein Gesicht befindet sich meistens so in Ellenbogenhöhe der meisten anderen Menschen und das kann sehr unangenehm werden. Ja, da konnten wir uns allerdings dann doch nicht mehr beherrschen. Es war auch ganz, ganz toll und ganz freundlich und human.
Ja, und, es gibt ja so diese, ich finde, man merkt das relativ schnell, ob so ein Pogo-Pulk so ein
freundlicher
so ein
oder
freundlicher,
ein böser
ja,
ist. Ja,
ich erinnere mich so gut an ein Konzert von der Band Rawside, war das, glaube ich. Das ist schon sehr lange her. So eine Hardcore-Punk-Band.
Und die waren in ihrer Inszenierung und so, waren die eigentlich ganz cool, hatten also auch so eine Leinwand, wo dann irgendwelche komischen Videos liefen währenddessen. Aber der Pogo-Pulk dort war halt wirklich so unnötig aggressiv irgendwie. Also, dass man halt gemerkt hat, so irgendwie, also es hat dann halt überhaupt keinen Spaß mehr gemacht und dann habe ich mich ziemlich schnell wieder weiter nach hinten verkrümelt. Obwohl ich an sich kein Problem damit habe, weil ich bin relativ groß und meistens kann ich dann so ein bisschen so mich mittreiben lassen und so. Das ist eigentlich immer ganz schön. Aber so eine gewisse, ich sag mal so, die Menschenrechte müssen gewahrt werden, auch im Pogo-Pulk.
Ja, das war dann auch bei der nachfolgenden Band, stand ich auch so ein bisschen weiter hinten in der Mitte und die Band fing an zu spielen und um mich rum brach auf einmal die Hölle los und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich werde sterben. Versucht mich da irgendwie so raus zu manövrieren, weil das dann doch auch eine Nummer härter dann war als vorher bei King Kurt. Da habe ich dann hinterher, hast dann auch die Menschen gesehen, die dann so mit völlig verkratzten Rücken und blutigen Körperteilen da rauskamen und du dachtest, oh Gott.
Ja. Ich hatte da eine wesentlich ruhigere Woche. Ich habe tatsächlich viel gearbeitet, hauptsächlich. Das Semester neigt sich ja dem Ende zu. Ich bin auch ganz froh darum. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich gebe ja gegenwärtig auch ein Seminar zu Political and Philosophical Perspectives on Digital Games. Das war eine tolle Sache. Ich bin aber auch jetzt mal wieder froh, wenn ein bisschen vorlesungsfreie Zeit ist, ich die Gelegenheit habe, meinen nächsten Kurs vorzubereiten, der dann praktisch ausgerichtet ist, die mündlichen Prüfungen dann vorbei sind und es Zeit wird, Hausarbeiten zu korrigieren.
Na, das klingt ja toll.
Ja, also im Grunde ist es läuft eigentlich alles gut. Doch, es läuft gut. Das Einzige, was mich ein bisschen tatsächlich in Beschlag nimmt, ist, dass ich gerade so zwei Publikationen, zwei Beiträge gleichzeitig jongliere. Und das führt dann dazu, dass ich die manchmal, also ich habe das in den letzten 3 Tagen, glaube ich, jede freie Minute damit verbracht, an diesen Beiträgen zu arbeiten und dann immer mit meinem Co-Autor Arno Görgen, herzliche Grüße, hin und her zu schicken. Und das war so richtig so Beitrags-Ping-Pong, so einer arbeitet am einen und der andere am anderen, dann tauscht man wieder und so. Und führte dann so weit, dass es wirklich so eine Art Beitragsfiebertraum wurde, wo man dann nicht mehr so genau unterscheiden konnte, an welchem Beitrag arbeitet man jetzt eigentlich gerade, weil die thematisch sehr ähnlich sind. Und dann habe ich auch mal so nach Passagen gesucht und dann festgestellt, die sind in dem anderen Beitrag und so weiter. Also es ist schon langsam, es wird ein sehr publikationsreiches Jahr. Es ist dann aber auch gut, wenn erstmal ein bisschen sich das abebbt mit den ganzen Sammelbandbeiträgen.
Ja, ich darf am Montag wieder zu meinem 9-to-5-Job und weiß noch gar nicht, wie ich das machen soll, weil ich irgendwie, mein Gehirn liegt noch am Strand mit so einer extra Portion Pina Colada und ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich damit klarkommen soll, dann wieder zur Arbeit zu gehen und zu unterrichten.
Wie macht man das? Wie kommt man von so einer Urlaubsphase zurück in die alltägliche Routine? Ich finde das nämlich auch manchmal ziemlich schwer, gerade wenn die Urlaubserfahrung eine sehr intensive war und dann hallen die Erfahrungen noch so in einem nach und es arbeitet und dann ist es aber erforderlich, dass man irgendwie sich wieder in so einen Alltag einfindet. Das ist manchmal gar nicht so einfach.
Ja, ich habe ja den Vorteil, dass ich an sich nur 3 Stunden unterrichten muss und den Rest der Zeit kann ich einfach so erstmal langsam starten. Ich werde mit meinen Schülern wahrscheinlich auch zuerst mal Urlaubsfotos gucken und ihnen erklären, wo ich überall war und dann können wir ein paar Wörter lernen. Ich mache ja Deutschunterricht für Geflüchtete auf ganz einfachem Niveau. Und da kann man schon anhand von Fotos mal so ein bisschen arbeiten. So, was ist das? Das ist ein Schirm und ein Strand und das Meer und ein Haus und so. Mal gucken.
Sind das nur Deutschkurse, die du machst oder auch jetzt Orientierungs- bzw. Integrationskurse?
Also es sind erst Orientierungskurse und Deutschkurse. Das ist so ziemlich das Gleiche. Und Englisch mache ich auch noch. Oh Gott, ich muss am Montag, glaube ich, auch noch Englisch. Oh Gott, nein. Reden wir nicht mehr über die Arbeit. Reden wir doch über Spiele, Stefan.
Richtig, richtig, richtig. Ich habe auch ich hab was wirklich Interessantes mitgebracht. Und zwar habe ich in der letzten Woche, ich bin noch nicht ganz durch, muss ich sagen, ich habe Heartful Boyfriend gespielt. Mhm. Kennst du Heartful Boyfriend?
Nein, das klingt aber sehr nett.
Ich muss den Titel auch immer mehrmals sagen, weil Leute das oftmals nicht verstehen, weil es klingt ja wie Hateful Boyfriend, aber nein, es ist Heartful Boyfriend.
Und das klingt irgendwie nach so einem romantischen Anime-Spiel für Mädchen.
Ja. Ja? Ja, es geht genau die richtige Richtung. Es ist von Pigeon Nation Inc. von 2011, ist relativ lange nicht in Deutschland bzw. Europa und USA erschienen, sondern nur in Japan. Und ist, glaube ich, 2014 ist es dann in der, ich sag mal, westlichen Welt, ist es dann erschienen, mittlerweile, glaube ich, auch auf so ziemlich allen Plattformen verfügbar. Hier kommt es, also du hast vollkommen recht mit deiner Einschätzung. Man ist eine junge Dame an einer Highschool in Japan. Es handelt sich um eine Dating-Simulation, mhm, beziehungsweise eine Visual Novel. Und man datet Tauben.
Was?
nur Tauben. Es sind also alle sind Tauben, außer man selbst ist ein Mensch. Aber dann der Lehrer ist eine Taube und die Schüler sind alle Tauben und man interagiert nur mit Tauben. Ja.
Okay.
Und kann dann sozusagen, also innerhalb, also du hast natürlich viele Lesesegmente. Und dazwischen dann kannst du oftmals also so Dialogentscheidungen oder Handlungsentscheidungen treffen, die dann so ein bisschen beeinflussen, in welche Richtung die Geschichte sich entwickelt und natürlich auch mit wem man zusammenkommt. Das bezieht sich auch darauf, dann man kann dann unterschiedliche Kurse besuchen, unterschiedliche Freizeitaktivitäten machen. Wenn du Mathe eher belegst, dann levelst du sozusagen deinen Wisdom-Status auf und bist dann attraktiver für bestimmte Vögel. Oder eben deine musikalischen Skills, dann gewinnst du an Charisma. Und ja, so ist das. Dann datet man Tauben. Die haben alle auch eigene Persönlichkeiten und eigene Hintergrundgeschichten, die man dann erfährt. Meine Lieblingstaube ist Okusan.
Okay.
Okusan ist eine Taube. Okusan ist eine Taube, die ich glaube, er leitet das Tracking-Team ist vernarrt in Pudding und verlangt ständig Pudding, ist auf der Suche nach dem einzig wahren Pudding. Und wenn er dann aber auch Pudding sieht, der seinen Ansprüchen nicht genügt, rastet er mal komplett aus und zerlegt irgendwie das komplette Etablissement. Okusan.
Okay.
Gibt es dazu noch Fragen? ich glaube, wenn du es jetzt einmal durchspielst und du, vorausgesetzt, du liest jetzt alles mal gemächlich, würde ich davon ausgehen, dass es vielleicht drei Stunden dauert, dreieinhalb, je nach Ende. Und danach geht es dann aber natürlich daran, in dieser Phase bin ich gerade, wenn man dann ein Ende freigeschaltet hat, ist man dann natürlich in der Situation, dass man die anderen Enden idealerweise auch freischalten möchte und dann datet man sozusagen einen dieser Vögel nach dem anderen. Und arbeitet sich hin zu einem, ich glaube, zu einer Art True Ending. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Aber ja, doch.
Und was ist der Sinn des Spiels? Mit was schließt das Spiel ab?
Ja, man hat dann in der Regel einen Vogel als Boyfriend. In der Regel. Nicht immer. Die haben alle sehr individuelle Geschichten und manche davon sind sehr tragisch. Und es ist, das Überraschende daran ist eben, dass es auf der einen Seite ist es wahnsinnig lustig und sehr ironisch und dann wiederum aber ist es doch schon auch ernst. Also es hat tatsächlich schon, das Writing ist jetzt nicht schlecht und es geht durchaus auch um sehr sensible Themen, um Verlust, um Suizid tatsächlich auch und um wirklich Sachen, wo ich schon dachte so, pff, wow, nach dem Ende dann. Es ist schon stark, wenn man sich damit anfreunden kann, dass man eben Tauben datet.
Also,
by the pigeon, for the pigeon, steht das da am
Anfang. Oh Gott. Also sagen wir mal, es ist ein doch sehr skurril anmutendes Spiel, was allerdings doch ein bisschen Substanz hat. Es ist nicht so dieses klassische Dating-Spiel.
Also mir wurde gesagt, dass es auf jeden Fall sich lohnen würde, das bis zum Ende zu komplettieren. Mhm. Ich weiß nicht, was da noch an Payoff winkt am Ende dieser verschiedenen Erzählungen, ob das irgendwie zusammengeführt wird. Es gibt dabei natürlich auch so Mystery-Elemente, die sich dann so einschleichen, wenn man sich dann irgendwie fragt, so, okay, ist es irgendwas im Argen? Ja, und es hat schon einen gewissen Spannungsbogen. Doch, also es ist nicht komplett albern. Es sieht aber, wenn man das jetzt so sieht, ne, dann, wir sind jetzt natürlich ein auditives Medium, wir können das ja jetzt nicht hier zeigen, aber wenn man das so sieht, dann ist es schon auch sehr befremdlich, weil wenn man immer so ein Bild von so einer Taube hast, die sind halt auch, die Welt ist sozusagen ja, das ist so eine Art, also sind immer so Artworks, ne, also gezeichnet, die Hintergründe und davor ist dann aber so ein, in der Regel ein reales Bild von einer Taube.
Ach, sogar ein reales, oh.
Das sind dann, ja, okay. Also das sind dann tatsächlich, glaube ich, so, ja, Fotografien von Tauben, die so rausgecroppt wurden und die dann so erscheinen und dann Orkestan will Pudding. Das ist dann so die Quintessenz.
Schön.
Hast du was gespielt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Oh, ich habe gestern Abend ein bisschen Sims gespielt, also jetzt nichts Besonderes.
Nur zum Einfinden in den Alltag.
Ja, ich habe halt natürlich erstmal ausgepackt und meine ganzen schönen Mitbringsel verteilt und meine eigenen neuen Dinge irgendwie aufgestellt, die Wohnung dekoriert, bisschen geputzt. Das war alles irgendwie sehr viel attraktiver, um so dieses deutsche Regenwetter zu bekämpfen. Ja, gestern Abend habe ich mich dann aber noch mal ein bisschen an die Sims gesetzt. Immer noch ein großartiges Spiel, mag ich immer noch sehr. Habe heute auch irgendwie noch mal kurz bei Facebook gesehen, dass es da wohl ein Update gibt künftig, ein visuelles. Also da bin ich mal gespannt, habe mich jetzt nicht näher darin eingelesen, weil ich dann auch los musste. Aber das wird bestimmt nett.
Ich habe die Sims 4 seit langer Zeit nicht mehr angerührt. Dabei habe ich, glaube ich, noch nicht mal eine Generation meiner Familie miterlebt.
Das ist schade. Dadurch, dass es mittlerweile so unheimlich viele Add-ons gibt, kann man halt auch so viele Dinge tun.
Aber die sind auch so unheimlich teuer. Also ich habe ja nur das Basisspiel und da ist es schon ziemlich so, es ist schon etwas karg, ne? Weil
ich
kannst ja nicht so viel machen.
Immer im Sale. Es ist permanent Sale. Also jetzt, wo das neue Add-on rauskam, Inselleben, sind alle anderen 50% reduziert.
Ja, das ist auf dem PC wahrscheinlich der Fall. Auf der PS4 glaube ich nicht.
Ja, okay, das kann sein.
Die sind nämlich ziemlich teuer, die Add-ons. Also und irgendwie ist es dann so, dann ich möchte dann irgendwie auch nicht 200 € für die Sims ausgeben.
Nee.
Wobei ich glaube ich tatsächlich das Basisspiel kostenlos bekommen habe, vor einigen Jahren aber, weil ich mir nämlich für meine Promotion auch die Konstruktion von Wahnsinn in die Sims anschauen wollte, weil da gab es ja diesen insane Character Trait,
ja,
den man wählen konnte. Der ist mittlerweile umbenannt in Erratic, aber das war so auch ein Analysegegenstand, den ich brauchte für einen Vortrag. Deshalb habe ich dann die Sims 4 von EA bekommen, aber eben ohne die ganzen Add-ons.
Und wie fandst du den?
Den Insane Character Trait. Das ist ein weites Feld. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man jetzt vor der Umbenennung, ich weiß, Geeta Jackson von Kotaku hat sehr intensiv Kritik geübt an diesem Character Trait. Er wurde dann umbenannt. Aber ich sehe mehrere Probleme darin. Ein Problem ist sicherlich, dass hier Wahnsinn, beziehungsweise Wahnsinn hier in Anführungszeichen verwendet, ja, also psychische Krankheit quantifiziert wird. Also es ist sozusagen so, dass die Sims funktioniert ja eigentlich als eine ganze Reihe von Kalkulationen, woraus sich dann die Stimmungen der Sims ableiten. Und jetzt ist es aber so, dass dann mit diesem Insane Trait eine gewisse Zufälligkeit da reinkommt. Das heißt also, die Implikation, die damit einhergeht, ist eigentlich, dass die Stimmung oder die Symptome von Personen mit psychischer Krankheit zufällig sind. Und das ist eigentlich jetzt schon mal ein ziemlich abwegiges Bild. Ich finde aber zugleich auch, dass es durchaus Potenzial hat und deshalb möchte ich es auch gar nicht irgendwie einseitig kritisieren. Denn es ist ja auch so, dass es dann dazu führt, dass man mitunter in die Situation kommt, wenn ich jetzt so einen Sim spiele und der hat diesen Insane Trait, kann es ja sein, dass ich die Erfahrung mache, soziale Interaktionen werden zum Beispiel schwieriger. Ich ziehe mich vielleicht eher zurück oder achte sehr genau darauf, in welchem Kontext ich mich in soziale Interaktionen im Spiel begebe, weil ich weiß ja nie, wann die Laune umschwingt von meinem Sim. Und ich glaube, das kann durchaus auch eine sehr, sehr befreiende und auch sehr empowernde Spielerfahrung sein, wenn man das denn möchte. Das kommt ganz drauf an, von welcher Perspektive aus man das liest. Also ich bin zwiegespalten. Ja. Sollen wir uns begeben in die Presseschau?
Ja.
Ja, sind wir schon soweit? Okay. Dann entschwinden wir in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den folgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1.
Nummer 1 bin ich und ich habe das Ankündigungsvideo für die neue Nintendo Switch Lite mitgebracht.
Wow!
Wow! Bahnbrechend, sag ich dir.
Nintendo Switch Lite.
Ja, wie man sich schon, ja, es ist halt im Endeffekt eine Switch, die allerdings nur als Handheld-Konsole benutzt werden kann. Also finde ich jetzt persönlich eigentlich auch gar nicht so spannend, weil ich eigentlich finde, dass das Schöne und das so das bestechende Konzept an der Switch, warum ich die auch ganz toll finde, ist nun mal, dass sie dieses flexible Gerät ist, das ich mitnehmen kann, aber zu Hause auch an meinen Fernseher anschließen kann. Das heißt, ich habe das Beste aus beiden Welten in einer kleinen Konsole. Ich kannte mal jemanden, der eine Switch hatte und das war immer ganz toll. Wir haben das dann bei ihm an dem PC immer gespielt und als ich vor
Moment,
zwei
was meinst
Jahren,
du mit am PC gespielt?
Am Fernseher.
Ja.
Ach, ich habe keinen Fernseher, deswegen ist das für mich so ein Wort, was in meinem Wortschatz nicht so vorhanden ist. Und ja, dann haben wir die halt, dann bin ich nach Paris gefahren und dann hat er mir die mitgegeben, als dann eben in der Handheld-Version, damit ich auf meiner 13-Stunden-Flixbus-Fahrt etwas zu tun habe. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Konzept, dass es so flexibel ist. Und jetzt diese Switch Lite finde ich immer so ein bisschen so, meh, ist ja, halt jetzt nichts anderes als ein DS oder ein Gameboy. Hat nicht viel mit der Switch zu tun eigentlich, bis auf die Optik.
Aber vielleicht tragen wir erstmal nochmal zusammen, was das genau bedeutet. Weil das Ding ist ja, man hat sozusagen eine Switch im Grunde, die oder die Joy-Cons sind sozusagen mit integriert in das Gerät selbst, sodass man sie nicht mehr abnehmen kann. Warum sollte man das auch wollen? Ja, es ist sozusagen dadurch etwas kompakter, ist etwas leichter, etwas schmaler, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie kostet 200 Euro, erscheint am 20. September, also schon ziemlich bald und wird in der Regel alle Switch-Spiele unterstützen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, alle Switch-Spiele, die eben Handheld-Modus unterstützen.
Genau, und das sind ja eigentlich
fast alle.
Ich glaube, also dass die also Einschränkungen gibt es natürlich, die sich ergeben durch die nicht abnehmbaren Joy-Cons, also diese so Spiele wie One-Two-Switch beispielsweise, die auf dieses 3D-Rumble-Feature setzen. Das gibt es natürlich nicht.
Genau,
eben, wie
weil
sollte
die
das
Dinger
auch
ja nicht mehr vibrieren und die haben auch keine Kamera.
Richtig, genau. Also es ist einfach nur noch ein Gerät, was man quasi hat. Ansonsten ist es aber auch, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe da auch nochmal einen Artikel gelesen, ich glaube auf Polygon, war das dann ja so, dass man auch extern durchaus Controller damit verbinden kann. Also man kann das Teil schon auch mitnehmen und kann dann irgendwie so diesen Nintendo Pro Controller daran anschließen. Das geht auch. Ich meine auch, mich zu erinnern aus dem Artikel, ich habe den jetzt nicht aufbereitet, aber dass der Screen auch etwas kleiner ist. Also es ist sozusagen nochmal adaptiert spezifisch auf diese Handheld-Nutzung.
Ja, aber braucht man das?
Ja, ich finde das eigentlich schon einen sehr smarten Move von Nintendo. Also jetzt, wenn man jetzt so aus der Branchenperspektive gedacht. Weil das Ding ist ja, also Nintendo hat halt komplett den Handheld-Markt in seiner Hand. Mhm. Ja? Also seitdem ist die Vita ist nun mittlerweile komplett verschwunden, könnte man sagen. In Japan vielleicht noch existent, aber zumindest abgesehen von dieser kleinen Subkultur der Vita-Verehrer gibt es sie kaum noch. Ja, die Nintendo DS, denke ich mal, ist immer noch stark vertreten. Aber es ist ja eben so, die Switch ist schon ein gewisses Investment, diese 300 Euro in die Hand zu nehmen. Und es gibt durchaus, glaube ich, eine ganze Menge Personen, die haben schon eine Konsole, die haben vielleicht eine PS4 oder eine Xbox oder spielen hauptsächlich am PC und sind eigentlich gar nicht so sehr daran interessiert, die Switch jetzt irgendwie als stationäre Heimkonsole zu verwenden. Und deshalb glaube ich, dass diese 100 Euro weniger, die so eine Switch Lite kostet, durchaus attraktiv sein könnte für eine neue Käuferschaft, die sagt, die Switch ist mir jetzt an sich zu teuer. Dafür habe ich im Grunde schon eine Konsole und Third-Party-Titel spiele ich dann idealerweise sowieso nicht auf der Switch. Aber für unterwegs bietet sie nochmal, wenn du es vergleichst mit den anderen verfügbaren Geräten, mit dem 3DS beispielsweise, der schon ziemlich betagt ist, oder eben auch den Tablets und Smartphones dieser Welt, bietet die, glaube ich schon, dass die Switch schon nochmal so eine Lücke ausfüllt, die Switch Lite. Also ich glaube schon, dass sie sich durchaus verkaufen wird und dass es ein kluger Move von Nintendo ist, weil sie dadurch den Handheld-Markt weiter kontrollieren können.
Ja, dass sie sich verkaufen wird, denke ich definitiv auch. Aber also auch 200 Euro sind halt noch sehr viel. Ich meine, im Endeffekt ist es ein preislicher Unterschied von nur 100 Euro, was ja in diesem Konsolenmarkt jetzt nicht besonders viel ist. Also ob ich jetzt 200 oder 300 ausgebe, macht nicht mehr den essentiellen Unterschied. Und ich glaube, dann würde ich doch lieber die 300 für das volle Ding ausgeben, Einfach allein, weil es könnte ja sein, dass es dann Titel gibt in der Zukunft, die mich interessieren, die allerdings vielleicht diesen Handheld-Modus nicht unterstützen, die ich dann nicht spielen kann. Dann habe ich zwar eine Switch, die nur, also die 100 Euro weniger gekostet hat, aber dafür eben auch nicht das volle Programm bietet. Und mitnehmen kann ich die normale Switch ja auch. Also ich hatte die ja in Paris dabei, das ist jetzt wirklich auch kein Prügel. Also die ist ja eigentlich auch sehr handlich und sehr angenehm.
Ja. Ja, ja. Also das stimmt schon. Für mich ist tatsächlich auch die Switch Lite nicht so interessant. Also ich glaube, wenn ich diese Möglichkeit hätte oder wenn ich aktiv darüber nachdenken würde, mir eine Switch zuzulegen, dann wäre es definitiv die Standard-Switch und nicht die Switch Lite. Einfach weil ich tatsächlich auch diesen Komfort genieße und weil ich schon jemand bin. Also ich habe zum Beispiel damals meine Vita, die ich hatte, auch sehr viel zu Hause verwendet. Und auch jetzt ist es so, dass ich, auch beim 3DS war das tatsächlich auch der Fall, habe ich auch hauptsächlich zu Hause verwendet. Ich bin nicht so der Mensch, der so viel unterwegs spielt. Meine alltäglichen Wege sind nicht lang genug, als dass ich jetzt unbedingt, ich muss jetzt nicht irgendwie 40 Minuten U-Bahn fahren oder sowas, sondern fahre irgendwie 10 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Deshalb ist es nicht so das Problem. Auf Reisen glaube ich schon, da ist es für mich tatsächlich so, dass ich im Zweifelsfall eher auf dem iPad etwas spiele, weil es dort auch mittlerweile sehr viele gute Titel gibt. Ja, also irgendwie Civilization 6 kann ich auf dem iPad auch irgendwie dutzende Stunden mit verbringen. Professor Layton habe ich zuletzt auch auf dem iPad gespielt, das war auch sehr schön. Deshalb glaube ich nicht, dass es mich so anspricht, aber ich sehe eben so ein bisschen so dieser genuine Handheld-Markt, von dem man eigentlich, glaube ich, annehmen kann, dass er ziemlich dass er am Aussterben ist. Wir sehen deutlich seltener irgendwie Veröffentlichungen von Handhelds, wenngleich eben der 3DS immer noch viel genutzt wird, glaube ich, dass das nochmal so dieser Punkt ist, wo man sagen kann, die Leute, die jetzt ein 3DS haben, die vielleicht kein unbedingtes Interesse an einer kompletten Switch haben, insbesondere jüngeres Klientel vielleicht, die immer noch Animal Crossing auf dem 3DS spielen, ich glaube, für die ist das spannend. Für die ist das dann ein attraktives Weihnachtsgeschenk, dass man sagen kann, okay, ne, also zu Hause vielleicht ist diese Konsole gar nicht so sehr notwendig, aber dann kannst du sie mitnehmen irgendwie zu deinen Freunden und so weiter. Ne?
Ja.
Nummer 2. Die heile Arbeitswelt des Grinds. Von Fabian Fischer, ludokultur.de. Wir haben ja erst kürzlich über Workification gesprochen. Natascha, da warst du auch dabei.
Ja, da war ich auch dabei.
Welche Folge war das? 138 müsste das gewesen sein.
Kann auch sein.
Diese verlinken wir natürlich in den Shownotes. Genauso wie wir das gemacht haben, bezieht auch Fabian Fischer sich auf das Konzept Workification von Aaron Rauch und stellt eine ziemlich grundlegende Frage. Warum sind grindlastige Titel eigentlich so erfolgreich? Trotz oder gerade wegen ihres Grinds. Und einer der zentralen Gedanken besteht zunächst darin, dass wir in unserer Freizeit nachspielen oder spielen, was wir aus der Arbeitswelt kennen. Es ist also eigentlich, ich hatte das Gefühl bei dem Artikel, dass er gedanklich sehr inspiriert ist von der Frankfurter Schule, auch von einer marxistischen Theorie und dieser Konzeption der Kulturindustrie. Dabei unterscheidet sich allerdings diese spielerische Workification von nicht-spielerischer Arbeit. Sie ist sozusagen, argumentiert Fabian Fischer, ein idealisiertes Abbild. Es steht nämlich am Ende des Grinds eine reale Belohnung und letztlich auch oftmals eine Form von Befriedigung, derer wir uns, so Fabian Fischer, in der nicht-spielerischen Arbeit oftmals nicht gewiss sein können, ja, dass wir irgendwie eine befriedigende Belohnung für unsere Arbeit bekommen. Er sagt, Zitat, die konstante Enttäuschung über die Abwesenheit einer zuverlässigen und sicheren Welt treibt Spieler also in die Sehnsucht und teils Sucht nach selbiger. So sehr, dass sie bereit sind, große Teile ihrer Freizeit und ihr sauer verdientes Echtgeld in die Wiederherstellung dieser Täuschung zu investieren. Ein geradezu perfider Zyklus, der für die Führenden in der Nahrungskette kaum gelegener kommen könnte. Zitat Ende. Hier merkt man, hier kommt der marxistische Gestus durch, ne? Die Führenden in der Nahrungskette. Ich möchte das jetzt gar nicht veralbern, auch wenn ich es gerade getan habe. Die logische Konsequenz ist eben eine Welle an Arbeitsspielen, so nennt Fabian Fischer sie. Damit sind Titel gemeint, die teilweise auch gar nicht mehr vorgeben, aus irgendetwas anderem als Grind zu bestehen. Das Paradebeispiel sind sogenannte Idle Games oder auch solche Sachen wie so Cookie-Clicker und solche Geschichten, wo man also einfach nur immer klickt, ne? Und dadurch dann umso mehr man klickt, dann schaltet man Möglichkeiten zur Automatisierung frei, sodass dann für dich geklickt wird.
Ja. Sowas habe ich auch mal gespielt.
Was war das?
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie es hieß. Aber das war auch so eine ganz tolle Idle-Beschäftigung. So, wenn du zu Hause sitzt und machst irgendwie was für die Diss oder so, bist ein bisschen am Arbeiten, lässt das Ding da nebenher laufen.
Die Punkte mehren sich, weil du klickst dann und dann irgendwann kannst du dann irgendwie aber so automatische Klicks
verschalten. Aber das hatte das auch nicht so viel mit Spielen zu tun. Also ich habe das irgendwann mal angefangen über jemanden, der das gespielt hat, in Anführungsstrichen. Fand das ganz witzig, habe das dann auch mal probiert, aber jetzt nicht so monströs.
Es zieht auch Fabian Fischer Stardew Valley als Beispiel ran. Auch darüber haben wir gesprochen, um deutlich zu machen, dass es durchaus charmante Indie-Titel auch gibt, die eben dennoch dieser Arbeitslogik folgen. Dabei ist es so, dass, also es wird zitiert, Mariano Cavallero, der Entwickler von Forager, was jetzt in einem sehr ähnlichen Gestus funktioniert, dass Spieler diese Erfahrung von Monotonie und Repetition durchaus machen sollen, also dass sie absichtlich damit konfrontiert werden, um sich dann eben umso mehr an den Möglichkeiten der Automatisierung zu erfreuen, die ihnen dann das Leben erleichtern. Einfaches Beispiel ist in Stardew Valley, bist du dann in der Situation über lange Zeit, dass du alle deine, diese Pflanzen, die du da hast auf deinem Hof, dass du die alle gießen musst, indem du dann hinläufst mit deiner Gießkanne und dann entweder drückt man dann für die einzelne Pflanze die Taste oder man hält sie kurz gedrückt, dann kann man ein größeres Feld gießen. Oder eine Reihe von Pflanzen. Und dann kann man natürlich auch mit gewissen Materialien und einem gewissen Grind-Aufwand Sprinkler herstellen. Und die gießen dann automatisch die Pflanzen für dich. Das ist dann wiederum eine Erleichterung aus der aber absichtlich konstruierten Monotonie oder Repetition. Und selbstverständlich stellt auch Fabian Fischer heraus, dass es mittlerweile durchaus Spiele gibt, die kritisch auf diese Arbeitslogik Bezug nehmen. Dazu gehören Titel wie beispielsweise Papers, Please, in denen dann sozusagen, oder in Papers, Please wird ja eigentlich auch die zermürbende Tätigkeit eines Grenzbeamten sowohl narrativ als auch ludisch thematisiert. Ich würde auch als Beispiel, das kommt im Artikel nicht vor, aber kennst du Always Sometimes Monsters? Mm-mm. Ist auch ein Indie-Adventure mit starkem Fokus auf Entscheidungen, die man trifft. Es ist ein sehr schmutziges Spiel, sage ich mal. Also es beschäftigt sich mit sehr drastischen Themen. Es ist in Always Sometimes Monsters beispielsweise auch der Fall, dass du dort einen Job annehmen kannst, beispielsweise in einer Tofu-Fabrik. Okay. Und du musst dann tatsächlich in dieser Tofu-Fabrik dort die Zeit verbringen und musst immer wieder dieselben Eingaben machen, um Tofu herzustellen und wirst dann pro hergestelltem Stück Tofu bezahlt. Sodass du in der Situation bist, dass du teilweise relativ lange Zeit damit verbringst, einfach nur dasselbe zu tun und quasi Geld zu ergrinden, was absichtlich in so einem Reflexionsprozess passiert, ja, und damit verdeutlichen soll, wie monoton und repetitiv solche Tätigkeiten sind. Und letztlich endet dann aber Fabian Fischer, und das ist, finde ich, ein kleiner Wermutstropfen, auf einer recht unbefriedigenden Note. Er sagt, Zitat, wie immer gilt es, Spiele als Werke mit Einfluss auf die Gesellschaft ernst zu nehmen, ihre Wirkung sowie den eigenen Umgang mit ihnen zu hinterfragen und sich entsprechend zu positionieren. Und da gibt es ja durchaus ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Punkt, Punkt, Punkt. Zitat Ende.
Okay.
Ja. Es ist so ein bisschen, ich fand am Ende, hätte ich mir irgendwie noch eine Pointe des Artikels gewünscht. Ich fand ihn jetzt in der Analyse spannend. Im Gestus würde ich nicht immer zustimmen. Aber vor allem hat mich etwas enttäuscht zurückgelassen, dass dann so die Annahme ist, ja gut, wir müssen Spiele ernst nehmen. Ja, kann man so zustimmen. Auch jenseits des Phänomens von Workification. Also ja, ich fühlte mich etwas enttäuscht am Ende des Beitrages. Nun ist es aber Zeit, dass wir uns unserer spielerischen Frühsozialisation zuwenden. Bevor wir das tun, werde ich kurz ein kleines musikalisches Interlude darbieten und dann begeben wir uns zum Thema der Woche.
Das Thema der Woche. Unsere spielerische Frühsozialisation. Wir haben tatsächlich lange überlegt, Natascha, welches Thema uns in dieser Folge wohl begleiten mag. Und in Anbetracht der Tatsache, dass du ja aber im Urlaub warst, dass du also ganz andere Dinge im Kopf hattest, zum Beispiel irgendwie so, ich stelle mir das immer so vor, so eine Kokosnuss und dann so mit so einem Loch in so einem Strohhalm, der so in die Kokosnuss reicht.
Pina Colada, all day long.
Ja. Und ich war in der Arbeit etwas versunken und deshalb sind wir tatsächlich nicht dazu gekommen, irgendwas Großartiges jetzt hier zu präsentieren als Thema der Woche. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht, wir nehmen uns natürlich die Zeit, um eine Sendung aufzunehmen und dann einfach so ein bisschen aus der Hüfte geschossen über unsere spielerische Frühsozialisation zu sprechen, die bei uns beiden ja in einem ziemlich ähnlichen Zeitraum gelegen haben. Marc, du bist jetzt, wie alt bist du jetzt?
30.
Wenn ich das fragen darf.
30.
Darf man nicht fragen. Oh Gott.
Doch, das ist in Ordnung. Ich bin ja immer noch die Jüngste hier, 30.
Ja, ich bin 31 und wir müssten also zu einer relativ ähnlichen Zeit angefangen haben, uns mit Spielen intensiver zu beschäftigen. In unserer Kindheit war das wahrscheinlich. War das bei dir Kindheitstage noch?
Ja, so wie man es nimmt. Also ich war so, ich glaube, also mein, also gerade schon erzählt, als wir über das Thema besprochen haben, meinen ersten PC habe ich zur Kommunion bekommen, da war ich 9. Also ja.
Und vorher hast du nichts gespielt?
Nee, aber das war auch bei uns so, also meine Eltern sind nicht sehr technikaffin, noch nie gewesen. Und das war irgendwie bei uns nicht so, also ich habe bei meiner Nachbarin tatsächlich doch öfter mal was gespielt, weil die einen PC schon hatte. Aber so, dass ich jetzt selbst großartig angefangen hätte, das kam erst relativ spät, so Ende der 90er.
Wenn das jetzt, wenn diese nachfolgende Frage zu privat ist, musst du das sagen. Aber wie war das denn, wenn deine Eltern grundsätzlich eher weniger technisch affin waren, weil das ist bei meinen Eltern etwas anders, und du dann aber angefangen hast, dich für Spiele zu interessieren, wie haben sie darauf reagiert oder haben sie darauf in irgendeiner Form reagiert?
Hey, so einen Quatsch braucht man nicht. Da kannst du draußen spielen wie die anderen Kinder.
Ja, okay, also sie waren eher so abweisend bezüglich dieser entstehenden Leidenschaft.
Ja.
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich glaube, ein entscheidender Aspekt, weshalb ich auch heute noch eine recht intensive Bindung zu digitalen Spielen habe, ist tatsächlich diese familiäre Erfahrung des gemeinsamen Spielens, die wir gemacht haben. Ich muss dazu sagen, aber also ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ich übernehme keine Verantwortung für alle Zahlen und Daten, die ich im Folgenden nenne, weil ich habe nichts dergleichen jetzt nachgeschlagen spezifisch.
Mhm.
Aber ich meine tatsächlich, dass eine der frühen Erfahrungen, an die ich mich erinnern kann, war, und da kommen wir wieder auf die Nintendo-Handhelds zurück, der Game Boy.
Mhm.
Ich weiß nämlich noch, ich lag im Krankenhaus, ich war irgendwie 6, 7, vielleicht 8 Jahre alt und lag im Krankenhaus und die Tage waren enorm dröge, die sich dort abspielten und ich lag dann da viel rum, hatte nichts zu tun und ich erinnere mich daran, dass meine Großmutter mir dann einen Gameboy schenkte mit Spider-Man, The Amazing Spider-Man, die Schlümpfe und ich glaube sogar auch Mega Man. Ich glaube, das erste Mega Man gab es auch darauf. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das tatsächlich der Fall war oder ob die Mega Man-Version auf dem Gameboy eine separate war. Das war, glaube ich, eine der ersten Erfahrungen, die ich irgendwie mit Spielen gemacht habe.
Ja, ein Gameboy wollten mein Bruder und ich auch immer sehr gerne haben, aber wir haben nie einen bekommen. Einfach, weil bei uns konnte niemand was mit sowas anfangen und mein Vater meinte halt, wir gucken schon genug Fernsehen, dann müssen wir nicht auch noch in die Kiste gucken, wenn wir mal nicht zu Hause sind, wo er eigentlich auch recht hat. Ja, deswegen haben wir sowas nie gekriegt, weil meine Eltern auch, die wären viel zu genervt davon gewesen, wenn wir hinten im Auto sitzen und die ganze Zeit da vor uns hinspielen. Also, weil sie ja irgendwie schon auch recht damit haben, dass sie gesagt haben, wenn wir unterwegs sind und wir machen irgendwas, dann sollt ihr ja auch was davon mitkriegen, von dem, was wir machen. Dann müsst ihr euch nicht auch noch da mit so einem Ding beschäftigen. Und das, ja, war halt bei uns einfach nicht so.
Ich glaube, bei meiner Familie war das tatsächlich so, dass also die Regel war im Grunde eine ähnliche. Ich erinnere mich aber auch daran, dass es eine, also ich habe schon auch diese einprägsame Erfahrung, die viele Leute jetzt im Nachhinein, glaube ich, nostalgisch beschreiben, nämlich als Kind auf dem Autorücksitz Gameboy zu spielen, ohne diese, der Display, das Display war ja nicht beleuchtet.
Mhm.
Und dann hatte man immer so diese Situation, dass immer wenn eine Straßenlaterne kam, hat man kurz was gesehen und dann wieder nicht. Und dann so, also das war tatsächlich schon auch eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Aber wie war das denn dann? Also
der PC in eurem Haushalt kam dann zustande aus anderen Gründen als spielerischen Gründen, nehme ich an.
Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Vielleicht habe ich einfach lange genug gemeckert. Aber ich weiß, dass ich zur Kommunion einen PC bekommen habe.
Deinen eigenen PC?
Meinen eigenen PC.
Wow.
Der war aber damals, glaube ich, auch schon bestimmt 30 Jahre alt. Das war so ein richtiger weißer Klotz mit Diskettenlaufwerk, aber mit diesen riesigen Disketten auch noch. Also nicht mal die kleinen Disketten, sondern diese riesigen Monster. Und ja, den gab es dann. Da gibt es noch ein ganz lustiges Familienfoto, wie ich so neben dieser Kiste auf dem Boden liege und so tue, als wäre ich gerade in Ohnmacht gefallen.
Warum schön. In Ohnmacht gefallen? Weil du dich so gefreut hast darüber?
Weil ich mich so sehr gefreut habe darüber, ja.
Das ist aber toll. Auch, also da warst du sehr jung für einen eigenen PC, muss ich sagen. Weil ich hatte lange Zeit, gab es bei uns im Haushalt einen PC, der stand im Wohnzimmer. Und da musste man dann immer, also musste man dann sozusagen um Erlaubnis fragen und dann konnte man dann den PC benutzen.
Ja, es gab dann auch einen Familien-PC, der war auch etwas neuer und auf dem konnte man auch Dinge spielen. Da gab es aber auch tatsächlich dann nur den einen. Also mit meinem konnte man auch wirklich nicht so viel anfangen. Das war jetzt, glaube ich, nur so eine nette Geste. Ich glaube, das fing damals dann an, dass ein PC angeschafft wurde, weil es auch immer wichtiger wurde, gerade auch so für meine Eltern Thema Bewerbung schreiben und sowas und E-Mails und das kam dann ja alles so und dann war es dann irgendwann doch mal so weit, naja, die Kinder nerven, man braucht es halt, wird halt irgendwie schon immer wichtiger, man holt sich mal einen.
Und dann hast du aber auf diesem alten PC, auf dieser alten Gurke, von der du wahrscheinlich nicht mehr weißt, was
nein,
es für ein, für ein Modell
nicht.
War.
Erstmal weiß.
Weißer Klotz, und weißes Aquarium. Und
ja.
Darauf hast du dann angefangen zu spielen?
Ja, ich hatte nämlich eine Diskette mit einem Spiel, das hieß Chip. Das war so Pac-Man-artig, also man hatte verschiedene Level, musste da durch so kleine Labyrinthe gehen, durch die auch so böse Dinger durchgeflogen sind und musste eben verschiedene Chips, Computerchips sammeln.
Und das war damals wahrscheinlich schon alt.
Ja, ich denke, das war damals sehr alt. Ich habe mir nie die Mühe gemacht, dieses Spiel zu recherchieren. Ich könnte das ja mal geschwind tun, während du uns über deine Spielerfahrung berichtest.
Ja, also ich kann tatsächlich sagen, dass für mich das so war, ich kann es nicht mehr so ganz zuordnen, ob diese Gameboy-Erfahrung zuerst kam oder ob nicht tatsächlich eine andere Erfahrung zuerst kam, nämlich erinnere ich mich daran, dass wir auch an diesem gemeinsamen Familien-PC, den wir hatten im Wohnzimmer, dass man dort unter DOS laufend war das noch, musste man dann immer die, also eingeben in so einer Eingabezeile, wenn man ein Spiel starten wollte, dass ich dort dann Kellogg's und Minesweeper gab es glaube ich noch nicht, nee, Minesweeper war erst bei Windows dann, Kellogg's und Hugo,
ah, ja, Hugo.
Und solche Sachen gespielt habe tatsächlich. Also noch vor der Zeit, als wir Windows hatten. Windows gab es schon, da bin ich mir sicher. Aber wir hatten es noch nicht.
Ach, das ist ja eigentlich gar nicht so alt. Ich habe es gerade mal kurz,
Chip.
Ja, ich habe es mir gerade mal noch mal kurz, es hieß Chips Challenge.
So 2010.
Nein, es war tatsächlich ein Windows-Game, das auf Windows 3 lief. Oh Gott, auf Windows 3.
X. Was war denn die Reihenfolge bei Windows?
Und ich weiß nicht, also ich weiß, dass unser Familien-PC damals schon Windows 98 hatte. Also.
Ja, Windows 95 war bei mir das erste,
oder,
was ich mich erinnere.
95, stimmt. Ja.
Ja.
Und das ist 91 erschienen. Das heißt, das war damals schon doch auch etwas älter, weil 91, wenn ich mir das überlege, da war ich 2.
Aber dann liegt auf diesem Rechner schon Windows bei dir.
Ja, es gab Windows. Es ist auch tatsächlich von Microsoft gepublished und entwickelt von Epix Inc.
Okay.
Ja. Sehr schön.
Chip.
Chip.
Hat dich das
Chips
in irgendeiner
Challenge.
Hat dich das in irgendeiner Form geprägt? Wie hat dich das geprägt? Wie hat es deine Biografie nachhaltig beeinflusst, das Chip-Spiel zu spielen?
Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich habe dann halt, ich musste dann natürlich auch immer, auch wenn es mein eigener PC war, der in meinem Zimmer stand, musste ich ja trotzdem immer fragen, erst Hausaufgaben fertig machen und so. Aber man hat sich dann plötzlich auch echt beeilt, die Hausaufgaben durchzukriegen, weil man ja dieses Spiel spielen wollte, was an sich jetzt nichts Großartiges war, sondern eher was sehr Einfaches, aber es hat Spaß gemacht und ich fand das ganz toll.
Das war so ein Arcade-Spiel, nehme ich an.
Ja.
Haben dich Arcade-Spiele lange begleitet?
Eigentlich nicht, glaube ich, nee.
Mich nämlich auch nicht. Ich war relativ bald in dieser Riege der ja, Adventures unterwegs. Also,
ich war dann auch erst mit Jump'n'Run, auch wie wir gerade schon festgestellt haben, das Kelloggs-Spiel.
Das
Kelloggs-Spiel.
Es ist Wahnsinn, dass, dass so viele Leute das irgendwie kennen, das Kelloggs-Spiel. Oder, Entschuldigung, gar nicht. Also, dass du das kennst, ist überraschend, weil kaum jemand sonst, mit dem ich darüber gesprochen habe, kannte das Kelloggs-Spiel.
Tony and Friends. Wir haben schon festgestellt, das war, ich habe eine neuere Version gespielt als
genau,
du.
Genau, ich habe so ein ganz, ganz altes Tony and Friends in Kellogg's Land.
Ja, aber so hieß meins auch.
Nee, deins hieß, wir hatten uns das Tony ja gerade angeschaut. Ich dachte, Mission Kellogg's wäre das gewesen.
Es hieß aber auch Tony and Friends. Naja, egal.
Es kann sein, dass es da mehrere...
Es kann sein, dass es mehrere Auflagen gab.
Es mehrere Auflagen davon gab. Also ich meine, das überrascht mich ja schon. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich und wie reichweitenstark das gewesen ist. Ich dachte immer, das wäre halt auch so ein kleines Trash-Spielchen gewesen, was man halt irgendwie in einer Kelloggs-Packung dann bekommen hat.
Ja, ich glaube auch, da habe ich meins her.
Das ist
absurd.
Es kam dann, bei mir kam dann relativ bald auch Point-and-Click-Adventures tatsächlich, also Monkey Island oder dann auch Day of the Tentacle, daran erinnere ich mich sehr gut, nämlich weil ich erinnere mich daran, dass wir nämlich keine Boxen hatten. Es gab keine Audioausgabe und ich habe dann immer Day of the Tentacle gespielt und dann mit den Untertiteln sozusagen und dann hatte aber ein Freund von mir, der hatte Boxen und da war das dann der absolute Hammer, dass die Figuren auf einmal wirklich gesprochen haben. Das hat mich vollkommen umgehauen.
Point and Click habe ich komplett übersprungen. Also das hatte ich irgendwie nie. Bei mir kamen dann als nächstes solche Geschichten wie Rayman oder was ich eben auch schon vorgestellt hatte, Tonic Trouble. War auch, haben wir festgestellt, ein Ubisoft-Spiel. Also gar nicht so, also man könnte das schon kennen. Das kennt nur irgendwie nie jemand außer mir. Aber das waren so meine ersten zwei Spiele, die ich dann wirklich auf dem Familien-PC, auf dem Windows 95-Rechner hatte. Da hatte ich Tonic Trouble und Rayman. Ja.
Das waren ja dann auch, das müsste dann ja die Phase gewesen sein. Wir hatten ja vorhin nachgeschaut bei Tonic Trouble, von dem du erzähltest, was im Grunde ja so eine Art, also es ging ja schon fast in so eine Mario-Richtung, ne? So eine Mario 64-Richtung. Ist auch auf dem Nintendo 64 erschienen, hab ich vorhin gesehen. Und bei mir war tatsächlich, ich hatte noch eine intensive Super Nintendo-Erfahrung. Weil da war es tatsächlich so, ich hatte ja schon darüber gesprochen, dass bei mir dieses familiäre, gemeinsame Spielen eine große Rolle gespielt hat. Und dazu gehört natürlich allen voran auf dem Super Nintendo Super Mario World, wo man dann also mit Mario und Luigi spielen konnte und sich dann immer abgewechselt hat. Und es gab einfach so diese Dynamik in unserer Familie, dass man dann abends oftmals saß man dann irgendwie mit ein, zwei Personen da und hat gespielt und die anderen haben dann so ein bisschen zugeschaut und man hat dann so darüber gesprochen und es war eine sehr soziale Erfahrung. Und letztendlich erinnere ich mich daran, dass meine Mutter nämlich als allererstes das durchgeschafft hat. Und wir waren alle so neidisch, dass sie dann Bowser besiegt hatte.
Ja, auch noch lobenswert zu erwähnen, finde ich Krog. Also Hugo hattest du ja schon angesprochen, aber Krog fand ich auch toll.
War Krog nicht auch so ein N64-Ding? War das 3D?
Ja.
Krog?
Also ich hatte das aber auch auf dem PC.
Ja.
Legend of the Gobos.
Ja. Hattest du eigentlich jemals eine Konsole?
Ja, aber erst sehr spät. Also unsere erste Konsole war die PlayStation 2. Also wirklich noch nicht so lange her.
Ja.
Ja, aber die war auch nie so großartig in meinem Besitz. Also die Zweier, das ging noch. Da habe ich dann sehr viel mit meinem kleinen Bruder zusammengespielt. Auch wieder diese Geschichten wie Rayman. iToy gab es damals, war ja auch super interessant mit dieser kleinen Kamera. Da war man da dann plötzlich drin, total abgefahren. Kingdom Hearts auf der PlayStation 2.
Jetzt bist du schon voll spät in der Sozialisation.
Ja, ich skippe. Ja, das, weil du nach der Konsole gefragt hast.
Ja, aber also du hattest quasi, also es hängt ja durchaus auch mit der, ich kann man ja wirklich von Frühsozialisation sprechen, denn wir haben ja eine recht unterschiedliche Gaming-Sozialisation dann gemacht. Das ging ja irgendwann so auseinander. Ich hatte lange Zeit noch einen PC. Ich habe auch auf dem PC lange Zeit noch gespielt, Operation Flashpoint, Age of Empires, Counter-Strike und solche Geschichten. Das hat sich also schon immer weiter fortgeschrieben. Aber ich muss schon auch sagen, dass relativ bald, vielleicht durch diese SNES-Erfahrung, es sich dann verschob hin zu den erstmal Nintendo-Konsolen, dann gab es aber auch einen Sega Mega Drive mit Sonic, Tales of Sonic. Da gab es ein komisches Roboterspiel, das muss ich auch nochmal irgendwann ausfindig machen. Da konnte man sich irgendwie Gliedmaßen abreißen. Ich habe auch relativ früh, ist mir gerade noch eingefallen, völlig unangemessene Spiele gespielt. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das wussten. Jetzt wissen sie es. Ich habe auf dem Computer, auf diesem Familiencomputer, habe ich Leisure Suit Larry gespielt.
Oh, das sagt mir aber auch
Leisure,
was.
Leisure Suit Larry 6 oder was auch immer das war. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Teil. Es war so ein Teil, wo man mit Larry dann, da geht es ja im Grunde immer nur darum, mit irgendwelchen Frauen zu schlafen.
Ja.
Und es ist ja aber auch dann so humoristisch. Und da war man in irgendwie so einem Hotel. In so einem Hotel und man musste irgendwie versuchen, mit allen Frauen zu schlafen. Und ich habe das gar nicht so richtig verstanden, weil ich war halt einfach auch sehr jung und das ging völlig, so dass das tatsächlich das Ziel war, habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Und warum? Und ich habe dann aber, und das war schon irgendwie auch ganz nett, ich habe dann tatsächlich immer so den Hotelalltag dort durchgespielt. Habe halt nicht verstanden, wie es weitergeht, aber dann bin ich so in die Sauna gegangen und dann zum Buffet und dann wieder zurück ins Hotel. Und habe aber nie verstanden, dass man da irgendwas auch machen muss. Ja,
ja, ich glaube, so mein Einstieg dann in so ein bisschen, sag mal, ein bisschen ernstere Spiele, also jetzt abgesehen von hier Rayman und Croc, war dann Tomb Raider 2. Das ist auch bis heute ein Spiel, das ich sehr liebe. Und ich glaube, also abgesehen von den Sims, glaube ich, auch eins der Spiele, in das ich die meiste Spielzeit investiert habe, weil ich das so oft durchgespielt habe, weil ich das einfach toll fand.
Ich erinnere mich in Tomb Raider 2, ich hatte das auch ziemlich früh auf dem PC, aber ich habe wahnsinnig schwammige Erinnerungen nur daran. Ich erinnere mich irgendwie mit so einem Boot durch Venedig zu preschen.
Ja, das war genau das ist auch meine Erinnerung, die immer hochkommt mit dem Boot durch Venedig. Das ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Das hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ich weiß nicht, ob ich das jemals durchgespielt habe. Ich habe keine Ahnung. Ja, das Ding ist einfach, ich habe dann oftmals bei solchen Spielen, das geht mir aber oft so, wenn ich dann daran zurückdenke und das liegt schon sehr lange her, kann ich mich oftmals an so ein, zwei spezifische Dinge erinnern, die mir hängen geblieben sind, aber oftmals erinnere ich mich nicht an das Ende. Und wenn ich es jetzt durchspielen würde, würde ich wahrscheinlich denken so, oh.
Ich erinnere mich auch nicht an das Ende, aber ich erinnere mich daran, dass ich es bis zum Erbrechen gespielt habe, immer und immer wieder. Das heißt, ich weiß, dass ich es durchgespielt habe, aber.
Ja, das war ja auch irgendwie schon, es hatte schon, Tomb Raider 2 hatte schon eine gewisse Offenbarung, einfach weil es, ja, also klar, wenn man jetzt nochmal darauf zurückschaut, dann ist es wahnsinnig sperrig, aber im Vergleich zu Tomb Raider 1, was ja nun wirklich echt ein Klotz war.
Das hatte ich auch.
Ja, also das war, ich habe das neulich, also was heißt neulich, ich habe das vor, was weiß ich, wann war das denn? War meine erste Publikation, habe ich über Tomb Raider geschrieben, habe ich glaube ich sogar schon mal erzählt, über Tomb Raider im Vergleich, das Reboot und das erste Tomb Raider, ich habe da die Tutorial-Mechaniken verglichen. Und als ich dann nochmal das erste Tomb Raider, ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, ich spiele es durch, ich habe es aber nur bis zur Hälfte geschafft, weil das so nervig war.
Das schafft man heutzutage auch gar nicht mehr, das ist so anstrengend für die Augen, das ist so extremst pixelig und also
alles, da muss man sich die ganze Zeit so rumrollen und alles verschwimmt und dann sind da irgendwelche Hebel und man weiß nicht, wofür sie da sind und so weiter. Also die Spielerführung war auf jeden Fall eine viel rudimentärere und ich glaube in Tomb Raider 2 war das dann, hatte man das Gefühl, einfach so ein bisschen befreiter zu sein und die Grafik war auch nicht mehr ganz so pixelig, sodass man schon sich vorstellen konnte, was da eigentlich passiert.
Ich weiß aber bis heute nicht, was das für kleine Statuen sind, die man da eingesammelt hat. Die sahen für mich immer aus wie mumifizierte Katzen.
Stimmt.
Ich weiß bis heute nicht, was es darstellen soll.
Irgendwelche Artefakte. Ja, ja. Irgendwelche Artefakte. aber ist ja auch durchaus etwas, was es heute noch gibt. Man sammelt in Uncharted ja auch heute noch Statuetten ein. Hm. Also das hat sich tatsächlich durchgezogen. Du hattest ja natürlich auch keine intensive N64-Zeit, also so die Zeit von, also oder sagen wir mal, die Nintendo-Zeit war bei mir so, dass ich auf dem SNES nur relativ wenig gespielt habe und dann auf dem N64 ziemlich viel. Deshalb ist es auch so, dass ich zum Beispiel Zelda The Ocarina of Time immer noch für ein fantastisches Spiel halte, wahrscheinlich einfach nur, weil ich es nie wieder gespielt habe, aber das war damals für mich sehr prägend. Zelda The Ocarina of Time, weil das hat, glaube ich, meine Liebe für so Action-Adventures in offenen Welten entfacht. Das N64. Wie viel 3D hältst du aus? War damals so die Marketing-Catchphrase.
Ach ja, nee, hatte ich alles nicht. Also ich habe dann mal immer bei Freunden, die sowas hatten, oder dann auch später, also ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich eine Super Nintendo-Konsole angeschafft, beziehungsweise ich habe sie meinem Ex-Freund angeschafft aus nostalgischen Gründen mit Mario Kart und dann wollten wir uns hinsetzen und wollten das spielen, so total gehypt. Das hat man ja nicht ausgehalten, nach 5 Minuten habe ich ausgemacht, ich kriege ja Epilepsie davon, das ist ja grausam. Vor allem, weil ich ja auch eine Wii habe, auf der man auch Mario Kart spielen kann.
Ja.
Das war ja unerträglich, also wie die Kinder das früher gemacht haben. Keine Ahnung.
Also das Mario Kart auf dem SNES war wirklich hart.
Also es ist wirklich hart.
Ja, ja, ja. Also tatsächlich ist das auch nicht das Mario Kart, was ich am nostalgischsten in Erinnerung habe, sondern Mario Kart 64. Das habe ich dann wirklich extrem viel gespielt mit irgendwie dieser Star Road, die es dann gab.
Oh Gott, die gibt es ja heute noch. Mhm,
ja, also Mario Kart ist ja auch immer noch dasselbe Prinzip, gibt es ja nach wie vor. Es hat ja durchaus seine Bedeutung, dass Mario sich so durch diese Spielkultur zieht, irgendwie, weil es so eine Essenz irgendwie verkörpert des spielerischen Abenteuers.
Mein Papa sieht aus wie Super Mario. Kleiner Einwurf aber am Rande.
Du hast dann deinen PC immer weiter abgegradet oder hast dann einen neuen PC gehabt, weil du hast ja Tomb Raider 2 nicht auf dieser alten Kiste gespielt.
Ja, das habe ich auf dem Familien-PC gespielt dann.
Ja.
Der war ja so halbwegs in Schuss und dann ging das da halt so lange, bis es halt wirklich auch nicht mehr ging, weil das wurde ja auch nie großartig abgegradet und nichts. Also, weil, wie gesagt, da Technikphobie des Todes im Hause Baldur herrschte. Das war auch dann so ganz komisch, als dieses Internet dann da kam, dieses komische, ja, da durfte man dann irgendwie 1 Stunde am Tag rein mit seinem 96K-Modem, bis man mal drin war, war eine halbe Stunde schon rum.
Ja, 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 und also da erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass wir so ein Smart-Surfer-Programm hatten, weil man nicht einen Internet-Provider hatte, sondern weil man ja pro Minute bezahlt hat.
Ja. Wir haben immer versucht, uns heimlich ins Internet einzuwählen, aber dieses Modem war dermaßen laut, dass es halt immer aufgefallen ist. Vor allem spätestens dann, wenn meine Eltern telefonieren wollten, weil man konnte ja nur entweder ins Internet oder telefonieren.
Ja, richtig, das ist richtig, ja.
Ach, das waren noch Zeiten damals.
Ich habe, glaube ich, dann mit der PlayStation 1 das erste Mal die Situation gehabt, dass ich wirklich, glaube ich, eine Konsole in meinem eigenen Zimmer hatte. Und da bin ich dann zum Sony Pony geworden, was ich auch nach wie vor bin. Irgendwie dann konnte man irgendwie, hat die CD, die Verwendung der CD anstatt der Cartridges bei Nintendo, hat dann irgendwie so eine neue Welt eröffnet. Eine Welt, die mich, glaube ich, dann am intensivsten geprägt hat in meiner spielerischen Sozialisation. Und zwar, ich denke an sowas wie Tony Hawk's Pro Skater 2.
Oh ja, das heißt, wir hatten wahrscheinlich eine neuere Version, weil wir hatten es ja für die PlayStation 2 dann, aber Tony Hawk hatten wir auch. Mhm. Need for Speed Underground 2.
Ja. Ja. Ja, ja, also das war dann so die Phase, die hat mich tatsächlich sehr geprägt. Also Tony Hawk's Pro Skater 2, würde ich sagen, ist wahrscheinlich eines der Spiele, das ich am meisten Zeit investiert habe in meinem Leben. Mit allen Charakteren, alle Challenges und so weiter und dann immer mit Freunden und so weiter. Aber da bin ich dann auch das erste Mal in Berührung gekommen mit Final Fantasy.
Mhm.
Mit Final Fantasy 8 damals, 7 habe ich übersprungen. Und, was heißt übersprungen? Ich kannte es einfach nicht. Und das war für mich so ein Augenöffner, Final Fantasy 8. Weil ich dann irgendwie verstanden habe, wie Spiele auch als wirklich narrativ motivierte Medien funktionieren können. Und von da an ging es dann, war das wie so ein Erdrutsch in den Bereich der narrativ motivierten Spiele.
Ach ja.
Hattest du Final Fantasy Kontakt irgendwann mal?
Also nur über Kingdom Hearts.
Kingdom Hearts, aber das war dann auf der PS2, ne? Genau.
Und das war ja so ein Disney Final Fantasy Mashup Gedöns.
Ja.
Und das hat mir aber auch, das habe ich auch wahnsinnig geliebt. Also sowohl 1 als auch 2. Bei 3 war ich dann schon wieder raus, aber ach, das war.
Ja, 3 ist ja weiß, erst kürzlich. Ja, ich vor 2 Wochen oder so.
Was, echt?
Nein, also 3 war.
Das ist ja schon ein bisschen her.
Vor einem halben Jahr, glaube ich, oder vor drei Monaten?
Was?
Kingdom Hearts 3, ja, ja.
Ja, also 1 und 2 habe ich auf jeden Fall gespielt.
Es war,
und
nämlich,
war toll.
Ja, ich stimme voll und ganz zu. Ich habe Kingdom Hearts auch sehr geliebt. Und hab dann tatsächlich auch, es war ja dann so die Situation, am Ende von Kingdom Hearts 2 gab es ja diesen Teaser für Kingdom Hearts 3 und alle haben darauf gewartet.
Das
und
kam dann, nicht.
Das kam nicht, nein, das kam jetzt vor 3 Monaten.
Das habe ich nicht mal mehr mitbekommen. Ich ging davon aus, dass das irgendwann mal released wurde, weil
nein,
ich habe ja seitdem auch keine Konsole mehr gehabt. Weil
vor
so nach der PS2 hörte meine Konsolenzeit dann einfach schlagartig auf.
Warum?
weil wir zwar eine PS3 hatten, aber die hat sich mein Bruder damals von seinem hart sauer ersparten Geld selbst gekauft. Und die gehörte auch ihm. Er hat dann semi-professionell Call of Duty gespielt und da war keine Chance, dieses Ding auch nur zu berühren. Ja, das war sein Augapfel, da hat er mich nicht dran gelassen, keine Chance.
Und dann hast du stattdessen dich vermehrt auf den PC konzentriert.
Beziehungsweise ich habe halt weiter mit der PS2 gespielt. Es war bei mir ja auch nicht so, ich kannte niemanden, der irgendwie gespielt hat. So bei meinem Bruder war das der ganze Freundeskreis. Ich hatte keine Freunde, die irgendwie gezockt haben. Ich habe das so für mich gemacht, habe dann halt so eine Phase gehabt, da ich sehr, sehr viel diese Aufbaustrategie-Geschichten gespielt, Siedler, Anno,
ja.
Diese
ja.
Sachen, die man halt auch durchaus alleine zu Hause an seinem Gurken-PC noch gebacken kriegt. Sims, dann fing das an.
Ich frage mich gerade, es soll jetzt gar nicht irgendwie so psychoanalytisch klingen. Aber natürlich, es hängt vermutlich auch, es ist ja nicht nur einfach so eine Freundeskreisgeschichte, sondern es gibt wahrscheinlich auch geschlechtsbedingte Überlegungen, die dahinter stehen, ja, oder Dynamiken, die dahinter stehen. So dass es bei mir zum Beispiel eher selbstverständlich war, dass viele Leute gespielt haben, bei dir eher weniger in deinem Freundeskreis. Jetzt frage ich mich aber, es ist ja so, dass wir mittlerweile so an dem Punkt angekommen sind, an dem ich so jemand bin, der nur sehr gelegentlich mal online spielt und diese, also Spielen als soziale Erfahrung ist für mich schon auch noch wichtig, aber eher geht es mir um das darüber sprechen. Ich spiele sehr viel Singleplayer. Bei dir ist es gerade das Gegenteil, habe ich das Gefühl. Du spielst vorwiegend Multiplayer. Ich frage mich deshalb, ob das vielleicht eine Rolle spielt, dass du dann in der Situation bist, dass jetzt sich so diese Welt des Zusammenspielens und des auch darüber Kommunizierens erschließt.
Das kann sein, aber ich glaube, deswegen bin ich auch tatsächlich nie ein Konsolenmensch geworden, weil diese Konsolensache, was ich glaube, was zum Beispiel auch meinen Bruder da sehr stark geprägt hat, dass der bis heute ein Sony-Pony ist, einfach auch ist, dass dann so, dann kommen deine Freunde vorbei, dann spielt ihr zusammen und sowas, das ist am PC halt nicht, erstens nicht möglich.
Eine LAN-Party.
Ja, mit wem denn?
Mit oh Gott, Ich hätte
so gerne mal eine LAN-Party gemacht.
Doch, LAN-Partys habe ich ziemlich häufig gemacht. Ich hatte auch, ich glaube, zwei meiner Geburtstagsfeiern waren LAN-Partys. Und das war bei uns immer so einmal im Monat ungefähr haben wir dann meistens war die LAN-Party und eine reguläre, was heißt reguläre, so eine exzessive Hausparty irgendwie waren miteinander vermengt. Sodass man dann irgendwie hat man dann irgendwie PCs aufgebaut, dann hat man ein bisschen gespielt, dann hat man irgendwie sich total betrunken und dann hat man dann betrunken weiter gespielt. So ungefähr war das Konzept, was sich lange Zeit durch meine Jugend zog.
Ach, das mache ich doch heute noch. Also ja, wir machen manchmal TS trinken. Also gerade wenn wir League spielen am Wochenende abends, wenn wir alle nichts vorhaben, setzen wir uns mal hin, jeder holt sich seinen Schnaps und sobald du stirbst, gibt's einen Shot. Und das wird immer lustiger, je später es wird.
Ja, und vor allem stirbt man dann auch immer mehr.
Ja, im Endeffekt sitzt du alleine zu Hause und betrinkst dich. Aber dadurch, dass das halt so verknüpft ist mit diesen anderen Menschen, die zwar nicht vor Ort sind, aber es ist ganz witzig.
Hast du MMO-Erfahrungen gemacht?
Gar nicht, als ich klein war. Das erste MMO, was ich angefangen habe, war, ich glaube, Fly for Fun.
Ja.
Das war aber auch schon ziemlich spät. Also es hat mich aber halt einfach irgendwie angesprochen. Ich fand es süß so und hatte gerade so, ich glaube, das war so eine Phase, wo in der Schule auch so ein bisschen mau war, wo ich nicht viel zu tun hatte. Und dann habe ich das einfach mal probiert. Fand ich aber relativ öde. Bin dann zu Fiesta Online rüber.
Das klingt toll, Fiesta Online.
Ich dachte mir auch so, Fiesta bin ich dabei. das habe ich ein bisschen länger gespielt. Das fand ich auch ganz witzig.
Was war das Fiesta Online? Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
Es ist auch einfach so ein süßes Anime-Gedöns. Halt so ein
Fantasy-MMO auch?
Ja.
Okay.
So klassischen MMO-Sachen machst. Leveln, Monster hauen, Sachen sammeln.
Das klingt irgendwie so speziell. Das klingt irgendwie so besonders Fiesta Online.
Nee, es ist nicht so besonders. Aber halt auch süß. Also ich habe halt eine ganze Zeit lang alles so gehabt, was diese kleine, fluffige, schnuffige Anime-Grafik hatte.
Ja.
Und so bin ich dann auch bei meiner Nemesis gelandet, bei Eden Eternal.
Eden Eternal.
Eden Eternal, das war ein ganz, ganz kleines MMO von, ich glaube, es war nicht von Gamigo Games, oder doch?
Ich weiß nicht, ich habe das noch nie gehört, Eden Eternal.
Von Aeria Games war das. Gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Aber da bin ich irgendwie hängen geblieben, weil das dann auch das erste, also Flip of Fun und Fiesta Online habe ich halt mehr so für mich gespielt. Und das war dann das erste Mal, dass ich so Kontakt zu anderen Menschen in einem Online-Spiel aufgebaut habe. Da hat mich dann irgendwann mal irgendjemand angesprochen. Ging so, hey, wir suchen gerade hier Leute für unsere Gilde und hast du nicht Lust? Und ich dachte mir noch so, boah, nee. Hab's dann aber doch mal gemacht, weil die war ganz nett, die gute Kumi. Und ja, dann war's vorbei. Dann war ich angefixt und dann hatte ich dann auch so total, ich bin unfassbar kompetitiv in Spielen. Und das habe ich da zum ersten Mal festgestellt.
Ah ja.
Dass mir das nicht gereicht hat, dann da so in meiner kleinen, lustigen Gammelgilde zu sein, sondern dann habe ich halt, ich wollte dann mehr. Ich habe dann angefangen, mich zu gieren und aber wie die Hölle und auch, dass ich dann irgendwann war ich dann tatsächlich in der besten Gilde des Servers. Das hat lange gedauert. Also meiner Meinung nach war es die beste. Wir hatten so eine Rivalität mit so einer anderen Gilde, aber die waren kacke, so. Das habe ich Jahre gespielt. Bestimmt 4, 5, 6 Jahre. Hab da auch tatsächlich Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute sehr gut befreundet bin, die ich auch schon des Öfteren privat getroffen habe, zum Beispiel eine Freundin aus Kiel, hallo Bella, von der habe ich sogar meine Katze, die habe damals meine Katze, die mich jetzt begleitet, habe ich von ihr bekommen, wir haben uns das letzte Mal gesehen, ich glaube letztes Jahr an Silvester, weil ich da zufällig auch in Kiel war, also da sind tatsächlich auch Freundschaften draus entstanden, haltbare und ja, eines Tages wurden dann die deutschen Server eingestampft und das war ein bisschen traurig, aber es war sowieso schon nichts los. Es war sehr, sehr klein. Man kannte so wirklich jeden und aber es hatte seinen eigenen Charme und ich bin ihm erlegen.
Das ist, oftmals ist das gar nicht so schlecht, wenn die Community beziehungsweise die Server eher klein sind, die Spielerzahlen. Ich habe persönlich ja nie wirklich MMO-Erfahrung gemacht, deshalb habe ich dir gerade ganz interessiert gelauscht. Ich hatte ja vor, das habe ich aber auch schon zu Podcast-Zeiten ja gemacht, ein World of Warcraft-Tagebuch gemacht, also wie es jetzt wohl ist für mich als Person, die nie ein MMO gespielt hat, dann irgendwie in World of Warcraft einzutauchen. Habe wohl auch mal sowas gemacht, wie zum Beispiel Final Fantasy XIV, als es damals rauskam, zu rezensieren und es dann irgendwie für ein paar Wochen recht intensiv gespielt, aber nie jetzt wirklich als soziale Erfahrung. Das kam bei mir zum Teil sehr gering nur in anderen Online-Spielen. Ich habe zum Beispiel Dead Space 2 hätte keinen Multiplayer gebraucht, aber er war trotzdem irgendwie da. Und als ich das dann mal ausprobiert habe und gespielt habe, waren auf einmal irgendwie ziemlich viele Leute, die auch die haben dann Deutsch gesprochen und haben dann mit einem Headset kommuniziert und ich habe dann da auch so ein paar Leute kennengelernt und wir haben dann einige Wochen, würde ich sagen, häufiger zusammengespielt. Das war das Intensivste, was ich irgendwie an Online-Erfahrungen irgendwie gemacht habe. Ich weiß deren Namen nicht, ich weiß nicht, woher die kommen. Ansonsten war es eher andersrum, dass ich Leute aus der realen Welt, in Anführungszeichen, die ich schon kannte, dass ich dann mit denen zusammen mal irgendwie Resident Evil Online durchgespielt habe oder sowas, ja.
Nee, ich glaube, das war aber auch so ein bisschen auch der Grund, warum ich das so lange gespielt habe. Weil man dann ja auch, wenn man diesen Drang hat, dann auch besser zu werden, man hat dann irgendwie, hat es endlich mal in eine passable Gilde geschafft und dann gab es dann auch Verpflichtungen und es war jeden Abend Gildenkrieg. Das war Pflicht, also es war halt PvE, PvP gemischt.
Ja.
Diese ganzen Gruppen-PvP-Geschichten, wie jetzt der jeden Abend Gildenkrieg und am Wochenende GVG. Guild versus Guild.
Ja.
Das war dann so eine K.O.-Elimination, wo halt dann die besten so und so viel Gilden unter der Woche, die meisten Punkte gemacht haben, dann in so einem K.O.-Elimination-Turnier gegeneinander angetreten sind. Da gab es dann meistens 4 Games, weil wir halt meistens im Finale dann immer standen gegen Level Up. Und das war halt einfach so witzig, weil man hatte dann auch so diese festen Termine. Es hat sich total auch in das Leben integriert, weil man halt wusste so, ich bin mittlerweile gut und meine Gilde braucht mich. Und wenn ich nicht da bin, fällt das auf. Und dann halt auch einfach solche Momente. Ich weiß noch, wir haben einmal, ich glaube, mit 5 Leuten gegen 25 Gegner gewonnen. Und dann solche, das sind dann auch so Momente, die sich dann so, die einem auch einfach so extreme positive Gefühle, es gibt es glaube ich sogar irgendwo auf YouTube noch, ich musste das mal suchen, haben dann immer so Events gemacht, Gilden intern.
Ja.
Eine Iden-Olympiade haben wir mal abgehalten. Da gibt es heute noch sehr lustige Videos von meinem Charakter. In der Baden-Kategorie habe ich nämlich ein wunderschönes, selbstgedichtetes Gedicht vorgetragen über meinen Pet-Drachen, der den schönen Namen Fass ihn antrug. Solche Sachen einfach, die so halt so sozial das auch so ganz zusammengeschweißt haben, das ist einem halt auch einfach, es war einem dann wichtig.
Ja.
Man wollte dann dabei sein und hat dann auch das gerne auf sich genommen, dass es halt sehr viel Leben auch gefressen hat tatsächlich.
Das wäre jetzt meine sich daran anschließende Frage gewesen, ob das sich in irgendeiner Form ausgewirkt hat auf dein Alltagsleben, abgesehen von Hobby, sondern also ob es diese, ich sag mal, oft gefürchtete Suchtdynamik eines MMOs entfaltet hat, inklusive der Vernachlässigung anderer Bereiche des Lebens.
Nee, das nicht. Ich habe während der Zeit ja mein komplettes Studium durchgemacht und das auch nicht schlecht.
Achso, das ist noch gar nicht so lange her.
Also ich habe das angefangen, glaube ich, nach dem Abi.
Ja.
Und ich habe das auch wirklich gespielt, bis der Master durch war. Dann wurde es dann abgestellt. Aber als Student hat man ja sowieso tendenziell eher ein bisschen Zeit. Und das war eigentlich überhaupt kein Problem. Ich hatte ja auch einen Partner damals, mit dem habe ich auch zusammen gelebt. Also ich konnte jetzt nicht behaupten, dass das mein restliches Leben irgendwie, also zum Beispiel Wochenende weggehen, habe ich halt immer geguckt, dass ich halt relativ spät gehe, weil um 8 war noch GVG.
Ja, ja.
Dass wir das noch durchziehen und dann habe ich mich fertig gemacht und bin weg oder so. Also ich habe mich schon danach gerichtet, aber wenn man jetzt mal keine Zeit hatte, dann war man halt mal nicht da. Das war auch kein Drama.
Ja.
Also das war trotzdem, obwohl es kompetitiv orientiert war, immer noch so ein bisschen auch so, es gab halt, wir hatten ein Forum damals noch, eine Homepage. Und in dem Forum musste man sich halt immer eintragen, ob man zum GVG da ist oder nicht. Damit unser guter Gollum, der unsere Schlachtführung übernommen hat, dann halt damit er halt planen konnte, wer in welches Team gehört, dass beide Teams gut aufgestellt sind und so. Und ja.
Wow, das war.
Das war schon so. Intensiv.
Ja, das klingt sehr intensiv, vor allem wenn ich daran denke, also in der Zeit habe ich, glaube ich, da war ich schon im Spielejournalismus involviert. Das war ja dann die Zeit von PS3.
Da war ich dann halt heftig am Nerden.
und Frühphase von PS4 war das ja auch, also PS3, PS4, Übergangsphase so. Da habe ich am PC eigentlich gar nichts gespielt. Auch heute ist es so, dass ich am PC immer nur, ne, setzt sich seit meiner Jugend eigentlich sofort nur irgendetwas spiele, wenn es tatsächlich durch irgendwelche Umstände dazu kommt, dass es nicht anders geht. Und ansonsten bin ich immer so ein Konsolenmensch und habe damals dann tatsächlich irgendwie auch schon Podcasts gemacht und Artikel geschrieben und entfaltete sich so ein anderes Verhältnis zu spielen. Also es hat ein bisschen gedauert, wann habe ich das erste Mal wirklich so Artikel geschrieben, für die ich auch dann das erste Mal ein kleines bisschen Bezahlung bekommen habe, war, glaube ich, 2009 müsste das gewesen sein. Vielleicht, nee, früher, 2007, 2008 müsste es gewesen sein. Und da hat sich dann auch, also hat sich mein Verhältnis zu Spielen auch ein bisschen geändert, weil es einfach irgendwie eine andere Perspektive wurde, weil ich dann oftmals irgendwie verschiedene Sachen gespielt habe zu Rezensionszwecken. Und dann, wenn ich dann Zeit hatte, habe ich dann oftmals gerne mich in Sachen verloren und sie komplettiert, aber es waren dann auch meistens Singleplayer-Titel und ich hatte da nie so die MMO-Einbindung, was ich auch bis heute noch so ein bisschen schade finde, weil ich glaube, es ist eine kostbare Erfahrung.
Aber es ist, man verliert auch ein bisschen was. Also ich habe zum Beispiel aus dem Grund sehr, sehr wenige diese klassischen Singleplayer-Titel, die irgendwie alle gespielt haben, sind mir völlig entgangen, weil ich hatte einfach neben diesem MMO und dem Studium und einer Beziehung keine Zeit mehr, irgendwas anderes zu spielen. Aber ich finde es auch immer ganz schön, dadurch, dass es für mich so normal ist. Ich hatte, ich glaube, im letzten Jahr habe ich auch einen jungen Mann kennengelernt, der dann irgendwann mir so mehr oder weniger beschämt erzählte, dass er spielt. Und ich dachte, das ist ja total geil, mach ich auch, los, hau raus. Und das fand er schon befremdlich. Dann hat er mir erzählt, dass er WoW spielt. Und anscheinend ist es wohl so ein Totschlägerargument bei den meisten Frauen. Ich fand das total toll.
Ja.
Ich wusste halt, der hat 2-mal die Woche abends Raid. Aber ich kannte das ja auch von mir selbst. So diese festen Termine, in denen man mit seiner Gilde irgendwas macht. Hat mich überhaupt nicht gestört. Ich saß dann teilweise bei ihm, auf seinem Bett und habe hier so ein bisschen Backseat-Gaming gemacht und habe ihm zugeguckt. Wenn wir uns nicht gesehen haben, wenn er Raid hatte, hat er teilweise extra für mich gestreamt, damit ich den Raid-Progress auch zu Hause nachverfolgen kann. Hab dann auch dann kurzzeitig mal ein bisschen WoW angefangen, weil er meinte, oh, guck dir so. Und zu ihm habe ich halt auch immer gesagt, so ob du jetzt zweimal die Woche Fußballtraining hast oder du hast Raid, ist doch völlig egal.
Das
du bist halt
gedacht,
nicht verfügbar für 2-3 Stunden, aber das überlebe ich schon.
Genau, es ist ja auch so, dass irgendwie, ich habe auch einmal die Woche Bandprobe, einmal die Woche Podcast, so, also es gibt auch da Zeitslots, die dann irgendwie geblockt sind und in denen man sich nicht irgendwie mit Beziehungskram beschäftigt.
Aber das ist auch nicht schlimm. Aber anscheinend war das für ihn so total, er hat da wohl super negative Erfahrungen mitgemacht. Ja. Dass es eben so ist, gerade so im Dating-Bereich, weil die meisten, wie er immer so schön gesagt hat, die meisten Frauen verstehen das nicht.
Ja, das ist, also würde ich so als kategorische Aussage vielleicht nicht unterschreiben. Es kann sein, dass ich da auch ein bisschen in einer etwas anderen Situation bin, einfach weil ich mich ja schon mit einem Zirkel von Menschen umgebe, die in der Regel auch eine Wertschätzung für Kunst und für solche Sachen haben und die man zumindest, wenn sie denn nun wirklich etwas skeptisch bezüglich digitaler Spiele sind, relativ einfach denen das irgendwie vermitteln kann, warum diese Faszination für Filme oder Romane sich sehr ähnlich verhält. Das funktioniert schon, aber ich glaube auch, also ich war, um nochmal so ein bisschen zurückzuspringen, in meiner Jugend auch so ein bisschen der Gamer-Nerd, glaube ich, und wurde auch so wahrgenommen. Und entsprechend ist es auch so, dass man irgendwie, also meine, ich glaube tatsächlich, dass ich oft so wahrgenommen werde, dass ich nicht mehr so in dieser Ecke stehe, weil ich einfach auch sehr viele andere Hobbys habe, die mich sehr stark vereinnahmen. Eben das Musikmachen zum Beispiel steht in meinem Leben wirklich erstaunlich im Vordergrund, wenn man berücksichtigt, dass ich auch ziemlich viel spiele. Und irgendwie scheint das so zu sein, dass dann Leute oftmals denken, okay, er befasst sich irgendwie viel mit Spielen. Ja, aber er macht ja auch das. Und das ist dann wiederum auch, also Musik machen gilt generell ja eher als attraktiv, sage ich mal. Jetzt im Dating-Bereich. Und ich glaube, dadurch wiegt sich das so ein bisschen auf. Ansonsten, wenn ich das zum Beispiel nicht hätte, glaube ich, würde ich möglicherweise auch relativ schnell in so einer Nerd-Ecke stehen.
Aber ich finde die Nerd-Ecke auch gar nicht schlimm.
Nee,
ich kenne ja meinen Freund über Tinder.
Ja.
Und er sagte mir damals, er hat, bevor er mich angeschrieben hat, mich erstmal irgendwie bei Facebook erstalkt, um zu gucken, ob ich eine echte Person bin, weil er meinte, mein Profil wäre Nerdbait gewesen.
Ja.
Ich habe gesagt, was ist denn Nerdbait? Mhm. Ja, du kannst da nicht einfach reinschreiben, dass du gerne zockst und Cosplay machst und sowas. Da denkt sich jeder, du bist nicht echt.
Ja.
Hä?
Ja, aber das ist ja, es ist ja schon so eine Sache, weil du bist ja dann das, was uns das sagt. Oder was wir daraus vielleicht herleiten können, ist ja, dass diese Kombination aus irgendwie, also eine junge, weibliche Person, die sich viel mit Spielen beschäftigt, aufgrund der Kombination dieser Attribute so attraktiv ist, dass es eine Rarität ist. Ja,
ja, aber ihr seid selbst schuld. Ich wollte immer mit den Nerd-Jungs.
Ich wollte immer mit
den Nerd-Jungs befreundet sein. Ich wäre so gerne mal auf eine LAN-Party gegangen. Aber
ich kannte dich doch überhaupt nicht.
Die haben mich nicht ernst genommen. Und
das
dann beschweren sie sich
natürlich
immer, es gibt keine Nerdfrauen.
Natürlich, es ist auch eine exklusive, hegemoniale Männlichkeit, die in der Spielekultur natürlich
ist
vorhanden
ist. Ist richtig
krass,
das, auch so ganz, ganz heftiges Gatekeeping.
Ja.
Also ich kam da nie irgendwie ran, so an die Leute, mit denen ich gerne Kontakt gehabt hätte.
Ja, klar, das ist natürlich auch so. Also ich glaube, das ist viel zu komplex, als dass man das wahrscheinlich einfach so auf eine Formel runterbringen könnte. Aber ich glaube auch, dass bislang zumindest in meinem romantischen Leben die Faszination für Spiele nie irgendwie sich negativ ausgewirkt hat. Vielleicht so im Teenager-Zeitalter, so, als ich jetzt noch irgendwie jugendlich war, als es irgendwie so anfing mit irgendwie Daten und so weiter. Das, wo ich tatsächlich auch immer ein bisschen drauf achten muss, das hängt aber nicht mit Spielen zusammen, sondern mit meiner Hingabe für die Dinge, die ich tue und Projekten, die ich mache, dass ich nicht so viel Zeit da rein investiere. Weil ich oftmals dann versinke in Dinge, die ich dann einfach gerne mache. Und ich bin aber auch schon ein sehr romantisch zugewandter Mensch, sodass ich dann auch merke selber, dass das nicht schön ist. Ja? Und dass ich mich auch danach sehne, eben mal frei zu sein von all jenen Projekten. Aber es gab eine Situation, an die ich mich erinnere, in meiner romantischen Laufbahn, sage ich mal, wo das tatsächlich auch mal Thema war, dass ich einfach zu der Zeit habe ich sehr viele Rezensionen gemacht und dann war das teilweise schon so eher unter dem Motto, du hast eigentlich nie Zeit. Mhm. Und da musste ich dann auch, habe ich dann auch nochmal so ein bisschen reflektiert darüber, ob ich nicht vielleicht ein bisschen, wenn man dann so ein Hobby zum Beruf macht, muss man aufpassen, dass es nicht aus dem Ruder läuft, dass man sich genug Zeit für andere Dinge auch nimmt. Für unproduktive Dinge. Zeitverschwendung ist kostbar.
Ja, so wie ich gestern den ganzen Tag Sims gespielt habe, weil ich einfach nichts Produktives machen wollte.
Ja.
Ich war einkaufen, das hat mir gereicht und dann hatte ich keine Lust mehr. Dann habe ich den ganzen Tag vor den Sims vertrödelt und es war wunderschön. Das hat mir gut getan.
Natürlich,
nichts zu machen. Die ich wollte eigentlich war der Plan, dass ich das schreibe an dem Freitag, aber der Blues war zu stark in mir.
Und damit würde ich sagen, liebe Leute, wenn ihr möchtet, wenn ihr euch dazu berufen fühlt, das zu tun, ist ja vielleicht auch jetzt nicht unbedingt jedermanns oder jeder Fraus oder je Menschs Sache, dann bitte gerne lasst uns wissen, wie eure Gaming-Sozialisation verlaufen ist. Das würde uns sehr interessieren.
Kennt ihr das Kelloggs-Spiel?
Das Kelloggs-Spiel ist natürlich von essentieller Bedeutung. Muss in jeder Gaming-Biografie eigentlich vorkommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt uns gerne. Ihr könnt es tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort auf den Unterstützungs-Button klickt. Da kommt ihr auf unsere Steady-Kampagne. Im Grunde ist das Analogon, das deutsche Analogon zu Patreon. Und da könnt ihr uns für einen geringen Betrag im Monat unterstützen, dafür sorgen, dass die Mikrofone am Laufen bleiben, dass der Podcast natürlich auch weiterhin so, wie das unbedingt sein soll, für alle frei zugänglich zur Verfügung steht. Und dann machen wir auch solche Dinge mit dem Geld, wie beispielsweise unsere, also Equipment uns zulegen, Reisekosten und solche Sachen, damit wir jetzt nicht unbedingt ganz so viel Privatvermögen investieren müssen, was wir natürlich trotzdem tun müssen, aber wir versuchen in Richtung finanzieller Eigenständigkeit zu arbeiten. Wenn ihr das nicht machen möchtet, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen möchtet, was natürlich auch vollkommen nachvollziehbar ist, dann könnt ihr uns trotzdem unterstützen, indem ihr uns auf Apple Podcasts und auf Spotify abonniert, indem ihr uns bewertet, indem ihr uns rezensiert, gerne auch indem ihr uns Kommentare und Fragen schickt. Ihr könnt auf pixeldiskurs.de gehen und das dort im unten stehenden Kommentarbereich tun. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Und die ganz niedrigschwellige Möglichkeit der Unterstützung ist natürlich auf Facebook und auf Twitter. Dort könnt ihr uns finden und gerne teilen. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann.